Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 206. Simon Hofer, die Kunst aus Rückschlägen Chancen zu machen. Simon Hofer, 1969 in Zürich geboren, ist ein vielseitiger Unternehmer, Keynote-Speaker und Autor. Trotz seiner Legasthenie hat er sich als Experte für Neurokommunikation und Auftrittskompetenz etabliert. Als Mitbegründer und CEO der Swiss Academy leitet er eines der führenden Ausbildungsunternehmen für professionelles Speaking in den Dachländern. Mit seinem interdisziplinären Team trainiert er KMUs, Konzerne und Führungskräfte. Hofers Lebensweg war von Höhen und Tiefen geprägt, einschließlich einer Phase der Obdachlosigkeit. Seine internationale Erfahrung und Leidenschaft für Kommunikation führten ihn zum Erfolg. Er ist Bestsellerautor und gefragter Redner. Hofers Geschichte zeigt, wie man trotz Widrigkeiten durch Entschlossenheit und effektive Kommunikation erfolgreich sein kann.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Und es gibt ja so vielfältige Themen, da möchten wir einfach mal ein bisschen was erzählen. Wir möchten beachtet werden, wir möchten auf einer Bühne stehen. Und wir denken auch, vielleicht haben wir gar nicht die richtigen Voraussetzungen. Wir stellen uns andere Fragen, wir stellen uns die Frage, ach, warum haben so wenige so viel Geld? Und ich habe einen Experten, der all diese Fragen beantworten kann, der in der Praxis so erfolgreich ist. Herzlich willkommen aus der Schweiz, Simon Hofer.
Hallo alle zusammen, hallo lieber Udo. Ich freue mich, dass ich in deinem super Podcast sein darf.
Das erste Lob schon am Beginn eines Podcasts, das Wort super ist natürlich super und wir fühlen uns gut, wir fühlen uns emotional gut. Und bei dir ist das, du kommst ja aus der Schweiz, du bist in Zürich geboren, richtig?
Genau, ich bin in Zürich geboren, habe da aber nur 6 Wochen gelebt.
Ach.
Und bin dann in meine kleine Heimatstadt zurückgegangen. Das ist, da kannst du gerne später mal darauf zurückkommen, wenn du willst, warum ich in Zürich geboren bin. Hat mit der damaligen Zeit zu tun gehabt, ist jetzt auch schon eine Zeit lang her.
Ja, also wir sind genau 10 Jahre auseinander, wobei du jünger bist als ich.
Gut, das kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen, dass du 10 Jahre älter bist als ich. Also
das ist aber so.
Echt jetzt? Du
bist
kennst
Baujahr 69. Du bist Baujahr 69.
Ja, genau.
Ich bin Baujahr 59. So, jetzt bist du platt. Oh. Das zweite Lob, super, danke.
Aber weißt du was, ganz ehrlich, also hast mich jetzt getickert da zweimal mit dieser Lobgeschichte.
Ja.
Hm. Ich tue gerne loben. Aber ich kann nicht loben, wenn ich das nicht wirklich meine. Kann ich nicht. Weißt du? Aber ganz ehrlich, also für Jahrgang 59, da werden mir alle zustimmen, können Sie in die Kommentare reinschreiben. Da hast du dich aber top gehalten. Ganz ehrlich. Und wenn jemand einen Podcast macht, der über 200 Folgen hat, mit Top-Leuten, dann ist der Podcast einfach gut. Und ich kriege ganz viele Podcast-Anfragen und ich lehne die meisten ab, weil es ist Podcast Nummer 3 oder 5 und nicht, dass ich das nicht unterstützen möchte, aber ich schaue mir dann kurz an, was wurde da gemacht, wurde da gefragt und sage dann, nee, danke, tut mir leid. Ich nehme das eher selten an, als du gefragt hast, machen wir Podcast, habe ich sofort gesagt, ja, mache ich gerne, weil ich finde deinen Podcast wirklich cool und es ist einer der wenigen deutschsprachigen Podcasts, wo ich ab und zu gerne mal reinhöre und denke, das war interessant und das war spannend. Und deshalb ist dieses Lob ehrlich gemeint und wir werden es vielleicht noch erleben. Ich kann auch ganz gut Kritik austeilen da dort mal, wenn es...
Ja, und das ist ja überhaupt das Wichtigste. Und es war ja nicht immer ganz einfach in deinem Leben. Weißt du, wenn man so, ich kenne das auch früher aus der Schule, wenn die Lehrerin sagt, also mein lieber Udo, so geht das gar nicht und so, du hattest mit etwas zu tun, also mit Rechtschreibstörung, allerlei Legasthenie und wahrscheinlich hast du dann sehr oft hören müssen von den Erwachsenen, naja, also bei dir wird es schwierig werden und wer weiß, ob du es schaffst. Kennst du diese Meinung von anderen Leuten?
Ich kenne die nicht nur, ich bin damit groß geworden, ich bin fast, man könnte so sagen, ich bin Experte auf diesem Gebiet. Also in der Schule gab es, oder zu meiner Zeit in der Schule hat man niemanden darauf untersucht, ob er Legasthenie oder sonst irgendeine Störung hat. So. Bei mir war einfach die einhellige Meinung der Lehrer oder auch von Mitschülern, der ist einfach dumm oder faul. Oder es gab noch die Kombination, der ist sogar dumm und faul. Das waren so die zwei Dinge, die ich gehört habe. Und ich hatte lange Zeit das Gefühl, das ist nicht so. Ich bin nicht dumm und ich bin nicht faul. Ich konnte das aber natürlich nicht beweisen. Irgendwann, wenn die einfach alle sagen, es ist so, ja, so ein bisschen glaubt man dann schon auch daran. Insbesondere, wenn du als Kind diese Prägungen mitbekommst, oder? Ich hatte aber ein ganz großes Glück, oder vielleicht muss ich sagen, sogar zwei. Meine Mutter und mein Großvater, ihr Vater von ihrer Seite, die haben immer an mich geglaubt. Und habe mir das auch gezeigt. Und das hat mir enorm geholfen, da nicht komplett runterzufallen und in diese Falle hineinzutappen, oder? Und ich glaube, meine Mutter hat auch gespürt, dass wenn mich etwas interessiert hat, wenn mich in der Schule was interessiert hat, habe ich das sofort verstanden. Sehr schnell. Schneller als die meisten anderen. Aber dann hatte ich es ja verstanden, habe ich gedacht, ja, was soll ich jetzt noch Hausaufgaben machen dafür oder sonst was, ja? Ich habe es ja schon verstanden, ist ja sinnlos. Habe es dann versucht, dem Lehrer zu erklären, der hat gesagt, nee, also, das funktioniert hier so nicht. Und da habe ich das natürlich schon auch gehört, was soll aus dir mal werden? Und ein Stück weit hatten die sogar recht. Es gab dann wirklich meine Zeit, da ist dann wirklich gar nichts aus mir geworden. Also.
Aber du hast
Aber
ja ganz.
das war an sich eine Kombination zwischen dem, was die gesagt haben und dem, was ich geglaubt habe und dem, was ich dann auch gemacht habe. Also da nehme ich, da schiebe ich jetzt die Verantwortung nicht auf die Lehrer oder sonst jemand. Die Verantwortung dafür, als es mir schlecht ging, die nehme ich zu 100% auch auf mich, ja. Also damit das
Ja,
klar
das ist ja,
ist.
damit hast du ja schon den Kernsatz oder die Kernerkenntnis in diesem Podcast: Erfolg braucht Verantwortung. Nämlich nur dann, wenn du die Verantwortung übernimmst, dann kann es in deinem Leben gut vorangehen. Wenn du die Verantwortung immer auf andere schiebst, andere sind schuld, die Umstände, die Wirtschaftspolitik und ähnliches, dann kann es ja nichts werden. Also man muss es immer selber in die Hand nehmen. Und du hast ja glaube ich, eine vielfältige Geschichte mit verschiedenen Positionen. Was hat dich in der Jugend begeistert? Was war das, wo du sagtest, das möchte ich unbedingt mal machen im Leben.
Also als allererstes, als ich noch ganz klein war, wollte ich Pilot werden, ja, in der Schule. Und dann haben die Lehrer natürlich sich kaum mehr eingekriegt vor Lachen, ja. Das ist, der kann keinen Aufsatz oder kein Diktat schreiben ohne 2 Dutzend Fehler. So dumm und der will Pilot werden. Habe ich das dann irgendwann mal gesagt, ja, okay, gut, vielleicht ist wirklich besser, wenn ich kein Flugzeug fliege. Ob das wirklich besser war, weiß ich nicht. Ich habe es dann auch nie ausprobiert so. Ich habe dann festgestellt, schon kurz nach meiner Ausbildung, dass ich im Angestelltenverhältnis, dass ich da nicht wirklich zurechtkomme. Ich hatte immer meine eigenen Ideen und Ansichten und mit 21 oder 22 knapp so habe ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht, habe mit 2 Kumpels zusammen einen Club gegründet. Ich war der Clubmanager, der René war der DJ und der Olli war der Manager, der alles im Hintergrund gemacht hat, die Administration und so. Ja. Dieser Club lief aber nicht wirklich gut. Das ist sehr bescheiden gelaufen und so. Dann kommt unser DJ, der René, und sagt, Leute, ich habe jetzt eine Idee. Ich habe einen super Hit geschrieben und der geht jetzt raus und der geht dann viral und dann wird unser Club voll sein. Und war völlig begeistert. Jetzt muss man wissen, René hat schon oft Hits geschrieben vorher und die sind halt noch nie Hits geworden. Nur damals, da, bei dieser Geschichte war plötzlich alles anders. Der hat wirklich ein cooles Lied geschrieben. Wir fanden das alle toll. Und 2 Wochen später war das in der Schweizer Hitparade. Nochmal 3 Wochen später war das auf Nummer 1 der Schweizer Hitparade. Und dann ist diese Geschichte explodiert. Deutschland, Österreich, Schweden, Spanien, was weiß ich. In ganz Europa hat er die Charts gestürmt und unser Club war komplett voll. Der ist was auseinandergebrochen, so voll. Und der war so erfolgreich, dass man diesen René bis heute kennt, einfach nicht unter dem Namen René, sondern unter dem Namen DJ Bobo. Ja, das war DJ Bobos Geschichte. Ich habe damals mit ihm und
Simon
seinem.
Hofer, der Freund von DJ Bobo, jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus, genau. Und dann war es wirklich, das war wirklich cool. Ich war dann 22,5 und habe mehr Geld verdient, zeitweise, als meine Eltern, die beides Akademiker waren und Top-Jobs hatten. Die haben gesagt, was passiert, was geht da ab? Das kann ja gar nicht sein. Ja. Es gab dann auch Leute, die gesagt haben, da kann irgendwas stimmt da nicht, der handelt mit Drogen oder ich weiß nicht was oder so,
Oh.
ja. Ja, du weißt, wie die Leute sind, oder? Aber es war einfach, der Club lief so gut. Wir haben damals viel Eintritt verlangt, dass du da rein konntest. Und dann hattest du halt einen Star da drin als DJ. Das ging aber noch ein halbes Jahr so. Dann haben wir den Club verkauft, weil der René hatte dann internationale Aufträge und konnte nicht mehr im Club sein. Und ich hatte ehrlich gesagt gemerkt, ja, dieser Club ist auch nicht meine Passion. Ja. Und ich habe dann gesagt, weißt du was, wenn ein Bäcker aus dem Kanton Aargau, weil das ist das, wo der DJ Bobo herkommt, wenn der ein Weltstar werden kann, so eine Karriere hinlegen kann, dann kann doch auch aus mir was werden. Und das war dann der Anfang. Ich habe dann mit ein bisschen Geld, das ich verdient habe, meine ersten geschäftlichen Unternehmungen ins Leben gerufen und die haben alle so funktioniert wie eine Feuerwerksrakete. Die sind unglaublich abgegangen. Also weg, ja, nach oben. Denen ging aber ziemlich schnell die Luft aus und die sind sie ganz leise wieder auf den Boden zurückgekürzt. Das war so mein System, wie ich gearbeitet habe damals.
Bei fast allen meiner Gesprächspartner ist es so, dass es irgendwann einen Cut im Leben gibt. Das sagt, sie waren erfolgreich und so. Und bei dir war das mit dem 40. Lebensjahr. Da muss etwas
Ja.
passiert sein, was zu einem völligen Umdenken bei dir geführt hat. Denn die Situation, in der du dich gefunden hast, die war im wahrsten Sinne des Wortes bescheiden.
Ich war sehr bescheiden, das kann man so sagen. Ich bin etwa im Alter von etwas über 30, hatte ich die Chance, in die USA auszuwandern, dort zu leben und zu arbeiten. Das habe ich gemacht, habe gesagt, boah, cool. New York. Ich konnte nach New York. Ich habe 2 Jahre dann in New York gelebt, hatte dann die Chance, von New York nach Miami zu gehen, da die Sonne zu genießen, zu arbeiten natürlich auch und habe das gemacht. Und ich war auch ziemlich erfolgreich in den USA und bin dann so kurz vor 2010, irgendwann so bin ich zurückgekommen in die Schweiz mit ziemlich Geld in der Tasche und habe dann gedacht, was mache ich jetzt? Und dann ist ein Projekt auf mich zugekommen und ich dachte, boah, das ist ja mega gut, das ist so gut, da investiere ich jetzt. Die Sache war einfach die, damit ich mir die ganzen Rechte da sichern konnte, muss ich so ziemlich jeden Cent, den ich hatte, musste ich da investieren. Habe das gemacht, ohne lang zu überlegen, habe da investiert und es hat sich herausgestellt, der Typ, in den wir da investiert haben, der war ein gesuchter krimineller Verbrecher. Und all das, was der uns verkauft hat, war nicht legitim. Tja, jetzt kannst du dir vorstellen, ich habe alles, was ich hatte, investiert, dann noch ein bisschen Geld aufgenommen bei Banken und so, um ein Office zu machen und Menschen, Leute anzustellen und. Und dann bricht ja alles zusammen. Und dann ging es halt sehr schnell. Dann ging es sehr schnell. Dann habe ich zuerst das Geschäft verloren. Dann habe ich alle Kohle weg. Dann war es so, dass ich mir auch meine kleine Wohnung, die ich hatte damals, nicht mehr leisten konnte. Und dann im wahrsten Sinne des Wortes obdachlos war. Also ich hatte keinen Platz mehr zum Wohnen. Und jetzt war es auch nicht so, dass ich damals gesagt habe, boah, weißt du was, ist cool, gibt jetzt so neu Facebook und so. Ich mache da mal einen Post und sage dann, hey Leute, ich bin obdachlos, wer nimmt mich denn auf? Ja, gerade noch in der Schweiz, weißt du, das geht das sowieso nicht.
Nee, das ist doch
Habe das
nicht.
dann also nicht wirklich publik gemacht. Was ich noch hatte, ich habe dann herausgefunden, aus meiner Zeit in den USA hatte ich ein kleines Möbellager, so 8 Quadratmeter, da hatte ich Möbel eingestellt von mir. Und dieses Lager lief noch ein paar Monate, war noch bezahlt. Da habe ich gesagt, oh, cool. Ich habe mich dann nachts, kurz bevor dieses Möbellager zugemacht hat, habe ich mich da reingeschlichen in mein Abteil, habe von innen da das Tor runtergemacht und habe dann da auf der Matratze geschlafen. Das war dann mein Zuhause. Und das klingt jetzt heute vielleicht cool, war aber nicht wirklich cool. Oder man kann auch sagen, war überhaupt nicht cool, weil du wohnst nirgends mehr, du hast nichts mehr, du hast keine Wohnung, keine Krankenversicherung, du hast keine Meldeadresse, hast keine Kohle, hast nichts, du lebst wirklich von Tag zu Tag. Ja. Und da drin ist dann aber was Interessantes passiert. Ich hatte wirklich da schwere Krisen und habe mir wirklich alles ausgemalt, was jetzt meine Optionen sein könnten oder eben auch nicht. Und habe dann irgendwann irgendwelche Bücher gefunden, die ich mal gekauft habe über Neurowissenschaft und Kommunikation, weil mich das interessiert hat. Habe die aber nie gelesen gehabt. Und jetzt habe ich Zeit. Habe ich angefangen, dieses Zeugs zu lesen und fand das super spannend. Und habe in diesen Kisten gewühlt und noch mehr Bücher und noch mehr Bücher. Ich habe da 4 Monate gewohnt insgesamt, ja. Einfach, dass man war ein bisschen Zeit. Habe dann die Bücher auch teilweise mitgenommen, tagsüber, wenn ich draußen war und da gelesen. Und eines Tages habe ich da einen Zettel gefunden oder in einer Kiste. Und da stand drauf, der Simon Hofer hat bei einer Pensionskasse 9.000 irgendwas Schweizer Franken Guthaben. Die kann er beziehen, wenn er A, ein Haus baut oder eine Wohnung kauft, da habe ich gesagt, naja, gut, aus dem Möbellager raus, klingt gut, aber ein großer Schritt. Oder wenn er sich selbstständig macht, habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich mich selbstständig. Habe ich eine Selbstständigkeitserklärung eingeholt, das kostet nicht viel in der Schweiz oder praktisch nichts, Einzelfirma, und habe dieses Geld bekommen, hatte ich ein bisschen Geld. Und habe ich gesagt, jetzt mache ich das, was ich in den USA viele Jahre erfolgreich gemacht habe und was ich gelernt habe dort. Und habe mit diesen paar Franken habe ich dann ein Unternehmen gegründet, ein bisschen Material eingekauft und habe das wieder weiterverkauft. Und das war der Startschuss zu etwas, das 6 Jahre später darin gegipfelt hat, dass wir weit über 100 Leute waren und das zweitgrößte Unternehmen in diesem Bereich in der Schweiz. Gab nur noch einen großen Konzern, der größer war. Und dann kam ein Konzern aus dem Ausland, hat gesagt, was ihr da macht, das ist genau das, was wir suchen. Wir kaufen euer Unternehmen und integrieren das bei uns. Und ich habe gesagt, ja, okay, gut, gerne.
Sag
Der
noch mal
Preis
ganz
hat
genau,
gestimmt.
was habt ihr verkauft? Was war euer Angebot?
Ich habe in den USA das gelernt. Wir haben Sicherheitsanlagen gebaut, physische, also Alarmanlagen, Videoüberwachungsanlagen, Zutrittssysteme und insbesondere die Integration von all diesen Dingen miteinander. Ja, wie das funktioniert. Und da hatten wir natürlich auch einen großen Vorsprung. In den USA waren die damals 10 Jahre weiter als in der Schweiz. Das ganze IP-Anlagen, die damals in der Schweiz noch nicht existierten, erst im Kommen waren, waren in den USA schon längst etabliert. In der Schweiz hat sich keiner damit ausgekannt. Wir waren Experten auf dem Gebiet, oder ich. Ja, und so hatten wir da so einen Wissensvorsprung, einen Technologie-Know-how-Vorsprung. Und den haben wir ausgenutzt. Und der hat dazu geführt, dass wir sehr schnell mit ganz großen Konzernen in Kontakt kamen, die gedacht haben, damals schon, wir waren, ich weiß nicht, 5 Monate im Markt, kam ein großer Konzern, Uhrenkonzern, hat gesagt, ja, wir haben dieses Problem, wir haben das für die gelöst, haben die plötzlich uns alle Aufträge gegeben. Die haben einfach gedacht, wir sind 20, 30, 40, 50 Leute, wir waren damals gar mal zwei. Zwei und noch ein Teilzeitmitarbeiter. Ich gesagt, ja, klar, oder? Das habe ich in den USA gelernt. Sag einfach mal, ja, du kannst das, auch wenn du es
Genau.
nicht kannst. Und dann schaust du dann, wie du das machst, wie du das abwickelst. Manchmal braucht es das wirklich. Ich bin kein Fan davon zu sagen, ich kann das, was ich nicht kann. Aber wenn es in meiner Expertise liegt und ich einfach noch ein bisschen was zulegen muss, dann kann man das machen. Und das haben wir gemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass wir wirklich teilweise unglaublich schnell gewachsen sind, oder?
Da fällt mir ein Name zu ein aus Amerika, Brian Tracy, Think Big, The Magic of Thinking Big. Das heißt, du musst immer etwas größer denken und nur wenn du größer denkst, dann kannst du auch größere Dinge machen. Das heißt nicht zu sagen, oh, ich kann alles. Nee, nee, darum geht es nicht. Aber was wäre, wenn ich es könnte? Und wie wäre der Weg dahin? Wahrscheinlich war es bei dir ähnlich, dass du gesagt hast, okay, dann schauen wir mal einfach. Und daraus ist das geworden. Fantastisch.
Ja, und
Mittlerweile.
man kann sich auch die Frage stellen, Udo, warum soll ich das nicht können?
Ja, genau.
Warum soll ich es nicht? Schau mal, du
Die
sagst,
Pippi
Think Big.
Langstrumpf.
Das ist mein Schreiber.
Oh, ja.
Und was steht da drauf?
Ah, also wir haben es nicht abgesprochen. Wir haben es nicht
Nee, wir haben
abgesprochen.
es nicht abgesprochen.
Aber es ist, als wenn ich es geahnt hätte.
Ist mein Bleistift. Ich mache damit Notizen, was umgehen soll.
Also dann
Nein, weißt
bitte
du
schaut
das?
euch
Und
das
das hat auch.
Video an. Schaut euch das Video an, dann könnt ihr diesen riesen Bleistift sehen. Nur mal an diejenigen, die nur zuhören.
Nein, das hat auch nichts mit Überheblichkeit zu
Nein.
tun, aber es hat einfach damit zu tun, oder? In dieser Zeit im Möbellager, wo es mir wirklich so dreckig ging, da habe ich mir angefangen, diese Frage zu stellen, oder? Warum geht es in einigen so gut und ganz vielen eher schlecht? Und warum haben so wenige so viel? Und warum haben so viele so wenig? Und das wollte ich wissen. Und dem bin ich auf den Grund gegangen. Und dazu habe ich zwei Dinge. Habe ich gemerkt, schnell, ich brauche zwei Dinge. Erstens, ich habe mich für Neurowissenschaften interessiert. Ich habe alles gelesen, bin sogar während 4 Jahren in der Schweiz an eine Uni gegangen und habe ganz viele Vorlesungen besucht. Und zweitens, ich habe gespürt und gemerkt, ich muss mit Menschen, da habe ich gelernt in der Neurowissenschaft, wie die Menschen funktionieren. Da habe ich gemerkt, ich muss mit ihnen so kommunizieren, wie sie funktionieren. Ich muss mit ihnen so sprechen, dass sie mich verstehen. Und habe mich also gleichzeitig mit Kommunikation beschäftigt und dann diese beiden Dinge zusammengeführt.
Wunderbar. Das führt uns natürlich, also ganz genau, wenn man diejenigen, die das Video jetzt sehen, die werden am Kopf von Simon etwas sehen. Das sind verschiedene Bücher. Nee, es ist eigentlich nur ein Buch und das ist die 95-5-Formel. Das ist nämlich das Ergebnis von den Gedanken, die du gehabt hast. Warum haben so wenige so viel? Darum geht es in dem Buch. Erzähl uns bitte mal von dem Buch und wie du dazu gekommen bist. Was sind deine Nuggets, deine Ergebnisse, die du da rausgezogen hast?
Also gut, danke für die schöne Vorlage, mache ich natürlich gerne. Ich habe dieses Buch damals, muss man noch sagen, gut, ich habe das geschrieben, weil ich einfach das Bedürfnis hatte. Und nachdem das Unternehmen verkauft hatte, hatte ich plötzlich sehr viel Zeit. Ich habe mit meiner Frau Reisen gemacht und ich hatte nicht den Druck, was zu machen und habe gesagt, ja, mal schauen, was passiert. Und dann haben Leute angefangen, mich zu fragen, wie hast du denn das gemacht? Ich bin überall hineingeladen worden und habe angefangen, meine Geschichte zu erzählen. So bin ich auch ins Keynote-Speaking reingekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann ja nicht jedem alles immer erklären, also ich schreibe dazu ein Buch. Habe ich einfach das aufgeschrieben, Buch geschrieben und so weiter. Dann habe ich plötzlich gedacht, boah, was mache ich jetzt mit dem? Wer bringt das denn raus? Wie funktioniert das überhaupt und so? Und da bin ich durch Zufall, bin ich auf ein, zwei Profis gestoßen, mit denen ich das ein bisschen verfeinert habe. Und dann die Ute Flockenhaus, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Natürlich sagt mir Ute was, ja.
Also die Ute Flockenhaus hat dann gesagt, weißt du
Aber die
was?
Hörer
Das
wissen
ist
nicht, wer
ich.
Ute Flockenhaus ist. Die wissen nicht, dass sie mit Verlagen zu tun hat. Erzähl mal ganz kurz,
Genau.
was Ute Flockenhaus macht.
Die Ute Flockenhaus hat in verschiedenen Verlagen gearbeitet und war als Verlagsleiterin in verschiedenen Verlagen tätig, so verschiedenen großen Verlagen. Ist heute selbstständig und berät Menschen so eben wie mich, die ein Buch schreiben und dann gar nicht wissen, was sie damit überhaupt tun sollen. Ich hatte es dann gelesen und gesagt, weißt du was, das ist richtig gut, du kannst gut schreiben. Da habe ich gesagt, ja, yeah, danke, habe ich gar nicht gewusst. Und dann hat sie gesagt, wir schreiben, habe ich gesagt, ja, dann
Darf
lass
ich
uns doch
noch mal
mal.
ganz kurz einflechten? Du kannst
Ja.
schreiben und wir gehen jetzt mal viele, viele Jahre zurück. Da hieß es, Legastheniker, der kann nicht schreiben. Also, es hat oft wirklich nur mit den Gedanken zwischen den beiden Ohren zu tun.
Ich komme gleich, danke für den Hinweis, ich komme gleich darauf zurück, was ich da eben auch gelernt habe. Das war wirklich super spannend und ist sehr gut, dass du mir den Hinweis gegeben hast. Also ich habe das der Ute gegeben, die hat mir das angeschaut und gesagt, ja, cool. Habe gesagt, ja, gut, dann schreibe ich noch mal zwei, drei Verlage an und so. Sagt, ja, muss man halt schauen, manchmal ist es schwer. Und so habe ich gesagt, ja, ist doch egal, dann schreiben wir halt mal fünf an oder so. Irgendjemand wird das dann vielleicht schon haben. Und 2 Tage, nachdem wir das gemacht haben, sie hat ein Exposé mit mir erstellt und so, und mir gesagt haben, wir schreiben jetzt mal 5 Verlage an, also sie, habe ich ein Podcast-Interview gesehen mit Stefan Friedrich und Udo, nicht Udo, wie heißt unser Finanzexperte? Seit
Bodo
30
Schäfer,
Jahren.
Bodo
Bodo
Schäfer.
Schäfer, genau. Der
Ah.
Stefan und der Bodo in einem Podcast haben, da kommen die darauf, auf ihr erstes Buch zu sprechen. Dann sagt der Stefan, ja, ich habe über 50 Verlage angefragt. Der Bodo Schäfer sagt, ich habe noch viel mehr angefragt, bis einer mein Buch wollte. Und dann denke ich so, boah, und du willst 5 angehen? Das kannst du ja vergessen. Das ist ja viel schwerer. Und tatsächlich 2 Tage später komme ich eine E-Mail, der erste Verlag hat abgesagt. Und ich habe gar nicht gelesen. Warum? Ich habe gesagt, ja, ist klar, das will doch keiner dein Buch haben. Was willst du jetzt? Also echt, ja. Und 3 Tage später sagt sie, ja, wir haben hier Redline Verlag, München Verlagsgruppe, die finden das cool, die wollen das Buch haben. Ich sage, oh, das ging jetzt aber schnell. Dann haben die das Buch aufgenommen, das Buch kam raus. Und insbesondere in der Schweiz fanden das ein paar Buchgeschäfte toll. Wir haben hier Buchhaus CH, der macht über 70% vom Schweizer Buchmarkt aus. Die haben mich angerufen, die haben hier in Luzern eine Riesenfiliale, haben gesagt, ja, wir würden gerne Promotion machen mit dem Buch, kommst du mal vorbei? Und so sage ich, ja klar, haben wir das gemacht. Und dann ist das Buch abgegangen, die haben das verkauft wie geschnittenes Brot. Und ich weiß nicht, nach 3 Monaten war ich auf dem zweiten Platz in der Schweiz, Bestsellerliste für Bücher, für Wirtschaftsbücher. Und das ist jetzt einfach eine von diesen Bestsellerlisten, möchte ich sagen, die kannst du nicht kaufen. Weil du kannst es da nicht beeinflussen, kannst keine Werbung machen, wie auf Amazon oder sonst irgendetwas dafür. Und das Buch ist ein großer Erfolg geworden. Dann natürlich auch in Deutschland, überall und so weiter. Also, worum geht es in diesem Buch? Die 95-5-Formel. Untertitel, warum viele wenig und wenige alles haben. Das ist der Untertitel. Und das ist wirklich so. 95% der Menschen haben einfach nicht so viel und etwa 5% gefühlt haben sehr viel. Das ist mir aufgefallen bei Recherchen. Das ist in der Schweiz so, das ist in Deutschland so. Ich habe gesehen, das ist in Ländern wie zum Beispiel in China, in den Bereichen, wo China wirtschaftlich erfolgreich wurde, ist es auch so. Und dann bin ich zurückgegangen bis in die Bronzezeit und habe herausgefunden, in der Bronzezeit, also vor über 4000 Jahren, war es so, dass die Menschen, die da an diesen Verkehrswegen gewohnt haben, wo man die Bronze damals transportiert hat, die 5%, die solche Wege besaßen, die hatten viel und alle anderen hatten nichts. Und dann sind, das zieht sich durchs Ganze hindurch. Und da habe ich mir überlegt, warum? Es gibt ja Möglichkeiten. Es liegt am IQ. Die super Schlauen, die super Intelligenten, die haben alles. Habe ich herausgefunden irgendwann? Nee, es liegt nicht an dem. Weil es gibt ganz viele Leute, der IQ ist nicht so hoch und wir kennen das auch, oder? Ich meine, schaut
Wir
mal
kennen das zum
Fernsehen an.
Beispiel aus Amerika, aus aktuellen Diskussionen, wenn ich das nur mal einflechten darf.
Genau, da gibt's Leute in Amerika, die wollen sogar fürs höchste Amt der Welt wieder kandidieren und so.
Die halten
Du
sich aber für
sprichst mit
sehr
denen, denkst,
intelligent. Sehr intelligent, so halten sie sich dafür, ja, ist klar.
gibt es aber auch bei uns. Schaut mal RTL 2 ein, ja, da gibt es so eine Serie über eine Familie. Das ist ein Mann, der fährt mit
Ach.
super Yachten rum und Luxusbooten und Autos, hat alles. Dann hörst du dem zu, was er so von sich gibt und denkst, nee, also am IQ kann es nicht wirklich liegen. Ja,
Und das
habe
finde
ich
ich
gedacht,
toll,
ja,
dass wir
vielleicht
das so
sind.
mit subtilen Hinweisen, wer jeder weiß, worum es geht.
Ja, sondern mit keiner weiß, von wem wir
Ja,
sprechen.
genau, das ist richtig.
Aber ich dachte, ja, vielleicht sind es die Gene. Habe ich mich mit der Gentechnologie beschäftigt, habe ich herausgefunden, Udo, ist wirklich kein Witz. Dein Gehirn meint das von jedem und jeder, der uns zuhört, das von Albert Einstein, Elon Musk, ist egal von wem, genetisch zu 99,8% identisch. Habe ich gesagt, ja, okay, kann es auch nicht sein. Ja, dann vielleicht, du musst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein oder du brauchst einfach Glück haben oder die richtige Herkunft. Und dann habe ich wirklich diese Geschichte gehört, diese wahre Geschichte von einem amerikanischen Autor, der zwei Brüder in einer Studie begleitet hat. Der eine unglaublich erfolgreich, der andere komplett abgestürzt auf Drogen und der andere super erfolgreiche Familie, Riesenunternehmen aufgebaut. Er hat der abgestürzt ist, gefragt, was denkst du, was ist der Grund? Warum bist du abgestürzt? Sagt, ja, was willst du von mir? Mein Vater war Alkoholiker, hat meine Mutter geschlagen, hat uns geschlagen. Das ist logisch, das ist passiert. Schau. Er geht zum anderen Bruder, der super erfolgreich ist. Und fragt ihn, sagt, was denkst du, was ist der Grund, warum du so erfolgreich bist? Sagt er, das ist klar, das ist ein No-Brainer. Völlig logisch. Mein Vater war Alkoholiker, hat meine Mutter geschlagen und hat uns geschlagen. Da war für mich ganz klar, das passiert bei mir gar nie. Also habe ich gesagt, okay, es hat doch nichts damit zu tun, wo du herkommst. Und irgendwann bin ich einfach drauf gekommen, und das ist auch nicht abgesprochen, Udo, es geht darum, ob du selbst für dich die Verantwortung übernimmst oder nicht. Und das habe ich damals an diesem 40. Geburtstag, den ich alleine mit mir verbracht habe, das war kein lustiger, habe ich das einfach gesagt, jetzt kannst du zwei Möglichkeiten, entweder beendest du die ganze Geschichte hier oder du übernimmst jetzt Verantwortung und sagst, es ist deine Verantwortung, es ist überhaupt niemand schuld. Heute ist es mein Motto, everything is your fault, also meiner. Alles ist mein Fehler, alles. Und wenn es heute regnet und ich wollte eine Grillparty machen, es ist mein Fehler, ich habe die Grillparty auf heute gesetzt. Natürlich kann ich das Wetter nicht beeinflussen, aber es geht mir darum, ich übernehme die Verantwortung. Und das habe ich angefangen zu tun. Für alles, was schief lief, habe ich die Verantwortung übernommen. Ich habe mich hingestellt und gesagt, das lief schief, ich übernehme die Verantwortung. Das habe ich verbockt, ich übernehme die Verantwortung. Hier habe ich Schulden gemacht, ich übernehme die Verantwortung. Und ich habe das alles aufgelöst, ich habe das alles damals zurückbezahlt. Und als es dann anfing, gut zu laufen, hatte ich kein Problem damit, Udo zu sagen, dafür übernehme ich jetzt auch die Verantwortung, dass es gut läuft. Habe ich jetzt gemacht. Und da habe ich gelernt, auch mir die Frage zu stellen, ja, warum sollte nicht ich das können? Und diese Frage darf sich jeder stellen, egal wie hoch sein IQ ist, woher er kommt, wie seine Genzusammensetzung ist oder was auch immer, welche Ausgangslage er hat, es spielt keine Rolle. Ich habe dann, um mir das zu beweisen, 100 Biografien von ganz erfolgreichen Menschen geholt, mir die Geschichten angeschaut und gesehen, alle sind irgendwo gestartet, wo man sagen muss, ja, okay, das ist jetzt schwer. Das sind Hindernisse und haben die überwunden und haben die wie soll ich sagen, haben sich davon nicht abbringen lassen. Ja, also, und das ist wirklich meine Message und deshalb mache ich auch heute alle diese Sachen, Obdachlosigkeit, Legasthenie, diese schlechten Zeiten, mache ich das öffentlich, weil ich sage, schau, es ist wirklich so und ich meine das ernst. Ich bin kein hochbegabtes IQ-Genie. Das bin ich nicht. Weiß nicht, wenn ich einen IQ-Test machen will, ich habe noch keinen gemacht, aber der wäre wahrscheinlich eher so im durchschnittlichen Rahmen. Mir ist das auch völlig egal. Meine Ausgangslage war ja gut. Ich komme aus guten Familienverhältnissen. Wir hatten alles. Verstehst du? Wir hatten immer den teuersten BMW schon vor dem Haus stehen, als ich Kind war. Damals vor einem schönen Haus. Und also ich komme aus guten Verhältnissen. Also auch das sagt nicht viel aus letzten Endes. Ich habe es aber auch tief nach unten geschafft, oder? Also es geht wirklich darum, übernimmst du die Verantwortung für dich oder übernimmst du sie nicht?
Genau
Punkt.
darum geht es. Und diese ganzen Intelligenztests, die es gibt, die bilden ja immer nur einen Teil ab. Die können ja logische Intelligenz ab. Emotionale Intelligenz ist schwierig zu messen. Kommunikative Intelligenz. Es gibt sehr, sehr viele Formen. Es gibt die Form von Intelligenz, andere Menschen wahrzunehmen. Da sagt man natürlich kommunikativ. Aber wir beide nehmen uns jetzt wahr. Und die Frage ist, wie intelligent bin ich, wie der intelligent bist du, den anderen wahrzunehmen, wertzuschätzen? Denn daraus ergibt sich Erfolg. Und das erleben wir ja sehr oft in Verkaufsgesprächen, dass du denkst, um Gottes Willen, dieser Trampel hat doch keine Ahnung, der verschenkt so viel, weil er eben nicht richtig auf die anderen Menschen zugeht. Und das hast du
Ja.
ja ausgefeilt. Jetzt mittlerweile bildest du Menschen aus, die stehen vor anderen Menschen, die sprechen auf Bühnen und haben etwas zu sagen. Da gibt es die Swiss Academy und einer unserer großen Kollegen, Frank Asmus, der andere hochkarätige Speaker ausbildet, der CEOs unterrichtet, der sagt, wow, das ist eine Akademie, die wirklich Zukunft hat und die Menschen noch so wahrnimmt und richtig ausbildet zu Speakerinnen und Speaker. Wie ist es dazu gekommen und was machst du da, mein lieber Simon?
Okay, gut, jetzt hast du gefragt, wie es dazu gekommen ist, und jetzt erzähle ich dir das.
Ja, bitte.
ich habe mal bei, ja, als ich dann mein Unternehmen verkauft habe und so habe gesagt, ich will jetzt kein eigenes Unternehmen mehr haben, muss nicht sein. Ich habe jetzt die Freiheit, die Flexibilität, das zu tun und zu machen, was ich will und so. Und ich führe eine wunderbare Ehe mit einer großartigen Frau, wir verstehen uns wirklich top, wir sind viel gereist, machen das immer noch und so. Und ich habe gesagt, ich will meine Freiheit haben. Ich bin dann sehr gut gebucht worden, auch als Keynote Speaker zu Honoraren, wo ich gedacht habe, warum bezahlen die mir so viel, um diese Geschichte zu hören? Habe ich am Anfang nicht verstanden. Heute verstehe ich das besser, ist es okay. Und dann bin ich dazu gekommen, durch Frank Asmus, der das ein bisschen gesteuert hat, dass ich bei einem großen Mitbewerber von uns als Head Coach gearbeitet habe und geholfen habe, Leute zu positionieren und auszubilden im Bereich Keynote Speaking. Und irgendwann dann aber fand ich irgendwie, dass das ein bisschen mehr Qualität noch sein dürfte und habe dann gesagt, Leute, ich möchte das nicht mehr machen, weil für mich stimmt das so nicht ganz. Ich habe dann auch alle anderen Formate, die es gibt, angeschaut und so und habe mich da wirklich informiert, wie machen die anderen das und so. Und da habe ich ein bisschen dabei erwischt, Udo, wie ich immer so darüber gelästert habe zu Hause, der macht das nicht richtig, der macht dies nicht richtig, der könnte das besser machen und so, ja. Das war aber nur meine eigene Sicht. Irgendwann hat meine Frau gesagt zu mir, weißt du was, ich habe es jetzt gehört, ja, du kannst das viel besser als die anderen, aber ist gut, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten für dich. Entweder du hältst die Klappe, da muss ich das mir nicht mehr anhören, oder du machst das selber besser. Da habe ich sie angeschaut, habe gesagt, du weißt, das mit dem Klappe halten wird schwer bei mir. Sagt sie, ja, ich weiß. Und das ist wirklich so, so ist die Swiss Academy entstanden. Habe ich gesagt, weißt du was? Sie hat recht. Es ist nicht an mir, die anderen zu kritisieren. Es ist an mir, hinzugehen und etwas zu machen, das aus meiner Sicht, meine subjektive Sicht, besser ist. Ob das so ist, sei dahingestellt, ist völlig egal. Es gibt da draußen ganz tolle Kollegen, die großartige Ausbildungen machen, die ich ganz gut finde. Ich habe einfach, ich würde es anders machen. Als wir hingegangen haben, die Swiss Academy gegründet, ich habe gesagt, ich möchte das Swiss im Namen haben, weil das Swiss, das Schweiz steht für eine Qualität und genau diese Qualität möchte ich bieten. Und so haben wir das gemacht, haben gesagt, die Online-Inhalte sind ganz klein und die Offline-Inhalte, also wo wir uns vor Ort treffen und wo die Menschen zu uns kommen, die sind ganz groß. Und das ist so der Kernpunkt der Swiss Academy. Wir treffen uns vor Ort. Wir haben bei uns, wir haben 400 Quadratmeter Trainingsflächen, Meetingräume. Wir haben eigene Bühnen. Jetzt bauen wir gerade noch ein eigenes Studio auf, ein Streaming-Studio und so weiter. Da kannst du alles in echt vor Ort üben. Und da sind Leute da, die mit dir arbeiten, die selbst auf Bühnen stehen, wo du Geld kriegst dafür. Also wissen die, wie das geht, die wissen, was funktioniert und was nicht. Und das ist so unser Hauptaugenmerk. Ganz viel im Persönlichen, weil Keynote Speaking ist immer auch Persönlichkeitsentwicklung, deshalb braucht es das Persönliche. Und du hast nur Menschen, die in ihrem Bereich wirklich wissen, was sie machen. Also Training, Performance-Training mit Keynote-Speaking machst du immer nur mit Menschen, die selber bezahlt auf einer Bühne stehen, regelmäßig. Andere Menschen kommen da nicht hin. Jetzt ist zum Beispiel Humor wichtig. Habe ich gesagt, ja, aber ich bin kein Humorexperte. Da sind wir hingegangen, haben uns einen Profikomiker geholt, der hat wirklich Weltklasse-Format. Rob Spence, kann man gerne googeln. Hat YouTube-Videos mit 20, 30 Millionen Aufrufen, hat bei RTL Samstagnacht und Sat.1 Wochenshow und solchen Sachen mitgemacht, mit Marco Rima zusammen und so. Der macht bei uns die Bereiche Comedy. Schauspiel, ich habe den herausgefunden, Schauspieltrainer tut auch gut, dann haben wir uns einen diplomierten Schauspieltrainer geholt, der macht solche Bereiche. Ja, wie wirklich auf der Bühne, Authentizität und so weiter und so. Ich habe mir da Profis an Bord geholt für das. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt nach rund 4 Jahren einfach wirklich ein unglaublich gutes Renommee in der Branche haben. Und ich darf sagen, dass wir zu den Top-Ausbildern gehören. Und das macht riesen Spaß so.
Und ich darf sagen, also wenn wir das bildlich veranschaulichen wollen, die Swiss Academy ist das Schweizer Taschenmesser der Speaker-Ausbildung, ne? Oder, mein Lieber, wenn ich das mal so ein bisschen in die Kammer halten darf, das Schweizer Taschenmesser der Speaker-Ausbildung. Das hat noch keiner mit dir gemacht im Podcast, ne? Wahrscheinlich
Wir haben
nicht.
doch gerne uns auch nicht abgesprochen.
Natürlich ist es nicht abgesprochen.
Nee, ich weiß nicht, wo du das Messer jetzt herziehst, also das ist nicht schlecht, ja.
Ja, siehst du, gute Vorbereitung ist alles. Nein, keine, aber ich finde es fantastisch, denn viele Menschen gehen ja, oder ich lese ja von Keynote-Speaker, Speakerinnen, die sagen, also ich bin das, man muss ja erstmal klären, was ist Keynote? Also Keynote ist die Schlüsselrede, das ist die vor einer großen Veranstaltung, wo jemand es in das Thema einführt, wo er erstmal die Menschen in die Emotionen bringt, wo die jubeln, aufstehen und sagen, oh Mensch, prima, wunderbar, das ist das Thema. Und wenn ich mir da anschaue, was auf manchen Webseiten da so los ist, dann sehe ich so ein 3 Minuten oder 4 Minuten Video, was irgendjemand auf einer Veranstaltung gemacht hat, weil das alle gemacht haben. Und dann denke ich, das ist keine Keynote. Und es gehört wirklich mehr dazu, auf der Bühne Menschen zu begeistern mit den Emotionen. Und das hast du ja gerade auch in deiner Podcast, in der Rede getan. Du begeisterst Menschen mit deiner Geschichte. Und da muss es nicht eine Aneinanderreihung von Fakten sein, sondern du musst Menschen emotional mitnehmen. Und dazu braucht es eben Humor, es braucht Wissen, Verständnis. Und das macht ihr. Erzähl doch mal ein bisschen, was sagen Menschen, die bei euch waren oder was. Wo treten die denn auf, wenn die bei euch in der Academy waren?
Also das ganz Spannende ist, und für uns wirklich im wahrsten Sinne des Wortes spannend ist, die Leute, die wir ausbilden dürfen, mit denen wir arbeiten dürfen. Ganz viele Menschen sind aus dem Business zu uns gekommen. Das ist auch so etwas, das hat sich entwickelt. Wir haben jetzt eine zweite Schiene seit etwa 1,5 Jahren, unsere sogenannte Business Communication, Unternehmenskommunikation. Da arbeiten wir mit Führungskräften im Bereich Kommunikation, machen die besser. Und die haben dann teilweise uns sogar in die Unternehmen geholt und gesagt, ja, sprich mit unseren Sales-Teams, sprich mit unseren anderen Führungskräften und so, ja. Das hat natürlich auch zu einem großen Wachstum mit dazu geführt. Aber wir haben wirklich ein paar tolle Menschen angezogen. Als Beispiel, Reinhard Deschner. Reinhard Deschner war 20 Jahre lang bei Puma, war dann zuletzt General Manager von Puma International. Man nennt ihn auch Mr. Puma, weil als Reinhard Deschner zu Puma gekommen ist, hat Puma 2001, 2 so rund 600 Millionen Umsatz gemacht. Als der Reini die Puma verlassen hat, waren die bei 7,5 Milliarden und der drittgrößte Sportartikelhersteller der Welt. Der Mann hat da Geschichte geschrieben. Und als er dann aufgehört hat, Anfang Mitte 50 war er da, hat er gesagt, ich möchte irgendwie meine Geschichte so ein bisschen weitergeben und hat sich dann dazu entschieden, bei uns eine Ausbildung zu machen, um eben ein professioneller Speaker zu werden. Und das ist toll, wenn du mit solchen Menschen arbeiten darfst, weil da kriegst du auch ganz viel zurück von denen. Wir konnten ihm viel geben und der Mann ist heute sehr erfolgreich als Keynote-Speaker unterwegs. Hat natürlich auch was zu sagen und kann Geschichten erzählen von Usain Bolt und Lewis Hamilton und wen er da alles persönlich kennt, weil das alles Puma Ambassadors sind, ja. Wir haben Leute aus großen Konzernen, die zu uns kommen. Jemand war bei uns, der hat 20 Jahre in der Konzernleitung gearbeitet und dann gesagt, ich gehe jetzt auf die Bühne und ich brauche jetzt jemanden, der mich da wirklich professionell unterstützt. Haben wir gemacht und der hat nach 1,5 Jahren hat er Bühnen bekommen. Er hat da fünfstellige Beträge aufgerufen, um auf dieser Bühne zu sprechen, weil er halt einfach ein super Know-how und Background hatte und wir haben ihm gezeigt, wie kannst du das nach außen tragen? Weil du hast vorher was ganz Wichtiges gesagt, oder? Emotion. Die Leute vergessen das immer. Die kommen mit ganz vielen Fakten, aber du kannst nicht 20 Jahre Erfahrung, die du hast, in 30 Minuten auf die Menschen niederprasseln lassen. Das geht nicht. Das ist zu viel. Was du machen kannst, ist, du kannst die Menschen emotional für dein Thema begeistern. Das ist übrigens auch meine erfolgreichste Keynote mit dem Titel Emotion schlägt Information. Ja, wir kennen das aus der Kommunikation. Klar schlägt clever, aber noch wichtiger, Emotion schlägt Information. Und so arbeiten ja auch alle großen Unternehmen. Keins von denen informiert. Die tun alle nur Emotionen verbreiten. Und wenn wir Menschen erreichen wollen, müssen wir das emotional machen. Ja, das kennt man aus dem Job. Probleme mit Mitarbeitern, da kommt der CEO und sagt, ja, wir haben versucht, das auf der Sachebene zu lösen und das geht nicht. Sag ich, ja klar, die Sachebene funktioniert, die Sache ist die Informationsebene. Und wenn der angepisst ist oder beleidigt oder sich nicht gesehen fühlt, kannst du auf der Sachebene machen, was du willst. Hol den mal emotional ab, finde mal heraus, was den bewegt als Mensch. Und wenn du das hast, kannst du das Problem schnell lösen. Und das gleiche gilt für uns Speaker. Wenn wir glauben, wir müssen auf die Bühne stehen und sagen, hey, schau mal, ich kann das und das habe ich gemacht und mein Buch war auch super und als Speaker bin ich top und unser Unternehmen ist auch top. Wenn ich das erzählen würde auf Bühnen, Udo, das wollen die Leute gar nicht wissen, das macht ja in der Anmoderation, kommt das, ja, jetzt kommt der Simon Hofer, der hat das und das Buch und 1 Million Aufrufe aus seinen Videos und Unternehmen verkauft und Top-Unternehmen, so, bla bla bla. Ich gehe dann aber auf die Bühne und sage, ja, okay, gut, stimmt, aber jetzt sprechen wir mal darüber. Ich war auch ganz unten. Ich habe die Verantwortung nicht übernommen. Ich habe es abgefuckt. Und damit können die Menschen sich identifizieren. Und ich spreche zu 80% über das in meinen Keynotes und sage, und irgendwann habe ich es dann geschafft. Und dann haben wir das verkauft zu dem. Dann war das gut. Und dann kam das nächste. Und dann rede ich über die Herausforderung. Und das ist halt viel emotionaler. Dabei erzähle ich emotionale Geschichten. Der eine oder andere ist dann ganz gerührt oder beeindruckt oder was auch immer, aber ich erreiche die Menschen damit. Und das ist das, was ich möchte. Ich möchte die Menschen erreichen, denen sagen, schau mal, es ist wirklich so, ich meine das todernst. Ich kann wirklich nichts, was jemand anders nicht auch kann, beziehungsweise zumindest lernen kann. Ich habe nichts mitbekommen, wo ich sagen muss, ja, ich bin natürlich mit 10 Millionen gestartet und deshalb war das ganz einfach, das zu machen und so.
Ja.
Dann kann das einfacher sein, es kann aber auch schwerer sein, wenn man so startet, ja, je nachdem. Aber das ist wirklich meine Botschaft und das ist auch ganz egal, es muss ja niemand Millionär werden. Es soll nur jeder glücklich werden. Und ich kenne viele vermögende Menschen, lernt man einfach dann irgendwann mit der Zeit kennen und davon sind viele auch glücklich. Ein paar sind nicht glücklich, gibt es auch. Ich kenne aber niemanden, Udo, ich kenne keinen Menschen, der wirklich glücklich ist. Und der finanzielle Probleme hat, kenne ich nicht. Wenn du glücklich bist, egal wo dieses Level ist, dann hast du auch die Finanzen im Griff. Wie gesagt, keiner muss Millionär werden, keiner muss was weiß ich was verdienen, aber alle sollen versuchen, so glücklich wie möglich zu werden. Mit allen Ups und Downs, die dazugehören, ist ganz klar, oder? Das ist meine Message und da möchte ich jeden dazu ermutigen, hier eben die Verantwortung für sich zu übernehmen. Hier habe ich auch kein System wie andere. Hier kommt mein 10-Punkte-Plan, den du für 999 Euro kaufen kannst, online und so. Habe ich leider nicht. Manchmal denke ich, hätte ich das, boah, ich würde noch viel mehr verdienen. Will ich aber nicht. Ich zeige den Leuten Werkzeuge und sage, dieses Werkzeug funktioniert so, das so, das so, das so. Die sehen, wie die Werkzeuge funktionieren. Du entscheidest, welches Werkzeug für dich das Richtige ist und mit welchem du arbeiten willst. Weil es ist deine Verantwortung, die kann ich dir nicht abnehmen. Das ist dann meine Grundmessage daraus, oder?
Simon, jetzt werden aber viele Menschen sagen, ja, ich will ja gar nicht auf die große Bühne. Nee, das ist ja gar nicht so wichtig. Ach, Keynote-Speaker will ich gar nicht. Ja. Und ich sage, und dennoch ist es ganz wichtig, dass du lernst, wie du vor anderen Menschen präsentierst, wie du andere Menschen überzeugen kannst. Das passiert jeden Tag. Das passiert jeden Tag, wenn du Verkäufer bist, bei deiner Partnerin, bei deinen Kindern. Im Managementbereich, wenn du deine Mitarbeiter überzeugen willst, dann musst du reden können. Und deswegen, alle, die uns jetzt zuhören, sollten vielleicht einen Moment mal darüber nachdenken, wie cool wäre das, Wenn ich auf einer Bühne stehen würde, aber nicht auf dieser großen Bühne, sondern auf der Bühne im Umfeld mit den Menschen, um die ich mich scharre und die sagen, Mensch, toll, super hast du das gebracht. Und wer dazu Lust hat und Interesse hat, der kann doch bei euch bestimmt mal reinschnuppern. Was gibt es da für Möglichkeiten? Erstmal, wie findet man dich? Googelt man Simon Hofer, googelt man Swiss Academy und ist es online möglich? Was für Chancen und Möglichkeiten bietest du den Interessenten an?
Also, man kann beides googeln. Da wie es aus. Du kannst Simon Hofer googeln, triffst auf mich auf meine Webseite, triffst aber sehr schnell auch auf die Swiss Academy Webseite. Googelt da einfach, was ihr wollt. Vielleicht machst du nachher irgendwo einen Link rein, vielleicht auch nicht so, spielt überhaupt keine Rolle. Aber du hast völlig recht, oder? Wie gesagt, insbesondere, wir haben heute die Hälfte der Menschen, die wir ausbilden, die wollen auf eine Bühne und möchten dafür auch bezahlt werden. Die andere Hälfte der Menschen, die wir ausbilden, die wollen auch keine bezahlte Bühne. Aber die haben verstanden, dass jeder von uns auf einer Bühne steht. Also, wenn du nach Hause kommst und deiner Frau was erklärst, stehst du auf einer Bühne, hast einfach nur einen Zuhörer. Und ganz schwierigen, deine Frau vielleicht, die musst du überzeugen davon. Ja, wenn ich ein neues Auto kaufen möchte, wieder, das unglaublich viel Geld kostet, meine Frau sagt, wieso denn stehe ich auf einer Bühne und jetzt brauche ich da gute Argumente? Und weißt du was? Die Fakten funktionieren da nicht. Ich muss auch da die Emotionen ins Spiel bringen. Ja, also.
Stell dir vor, du sitzt in diesem Cabrio und du hast das Verdeck aufgemacht, die Sonne scheint so mild rein und du spürst den Fahrtwind, der sanft deine Haare zurückstreicht. Schatz, wie wäre das? Ja, hast du recht, Simon, das wäre gar nicht so verkehrt.
Hab ich übrigens auch mal gemacht. Hat sie gesagt, nee, davon kriege ich immer Zug am Nacken.
Oh, ja.
Also, boah. Und jetzt bist du natürlich da, wo du sagst, ja, ist aber gut, wenn du argumentieren kannst, wenn du gut kommunizieren kannst, ja. Und dann sagt sie nämlich als nächstes, ja, und sowieso, das Auto ist so groß. Du weißt genau, dann kann ich damit nicht fahren, sage ich. Warum? Ja, du weißt genau, ich kann die großen Autos nicht so gut parkieren, sage ich. Aber Schatzali, dieses Auto hat eine Funktion, das kann selbst parkieren. Was kann das selber? Ja, genau, schau mal. Das Video schon vorbereitet auf YouTube, klack, schau mal. So. Boah, das ist ja völlig super, das ist ja ganz cool. Also, Kommunikation, Rhetorik, Auftrittskompetenz, Präsentation gehört alles zusammen. Und da haben wir ganz viele Menschen, die aus dem Business kommen, egal wo, du musst nicht CEO von 3000 Leuten sein, du kannst 5 Leute, 3 Leute, 10 Leute, 100 Leute führen. Da stehst du permanent auf der Bühne. Du stehst auf der Bühne und kommunizierst mit den anderen. Und was die Kommunikation hier bewirken kann. Ich meine, schau dir die Beispiele an, die wir haben. Es gibt große Unternehmer und die können kommunizieren auf ihre Art. Richard Branson ist zum Beispiel so ein Mann. Er sagt immer, ich kann außer Kommunikation nichts. Ich habe keine Ahnung, was 99% von meinen Unternehmen tun. Aber ich kann kommunizieren, ich kann Menschen motivieren, ich kann sie abholen mit meiner Idee, meiner Vision, mit dem, was ich machen möchte. Und das machen wir ganz viel und dafür gibt es bei uns auch, da kannst du wirklich mal in einen Eintageskurs einsteigen, den du machen kannst, wo dann mal die Grundlagen von Kommunikation, Rhetorik und Auftrittskompetenz kennenlernen. Also viele können ja auch Kommunikation und Rhetorik nicht voneinander unterscheiden, denken, das ist dasselbe, ist es nicht. Eins ist Kommunikation, eins ist Rhetorik. Und da kommt die Auftrittskompetenz. Kommt halt schon auch darauf an, wie du etwas sagst und nicht nur, was du sagst. Oder? Das ist.
Du hast gerade
Ja,
Richard Branson erwähnt und ich finde es so toll. Richard Branson ist ein Beispiel, weil er hat noch etwas. Und dafür habt ihr einen eigenen Trainer, ihr habt einen Humortrainer. Wer die Story kennt von Richard Branson hat sich als Stewardess verkleidet, Herr Manager, ganz oben, top, hat sich als Stewardess verkleidet in seiner Airline, Virgin Airlines, und ist dort rumgelaufen und hat die Menschen bedient. Das hat natürlich zu Lachern geführt, aber das zeigt auch, dass Humor eben ein Schlüssel ist, um etwas zu tun. Und das ist natürlich ganz fantastisch, wenn du das kannst. Mein lieber Simon, wir haben jetzt so viel gesprochen. Vielleicht noch ein oder zwei Tipps, die du den Menschen auf den Weg geben kannst, die sagen, ja, ich will nicht nur auf die Bühne, die große Bühne, die Bühne des Lebens, sondern auch bei uns, wo kann ich anfangen? Was sollte man als erstes tun?
wir haben es ein paar Mal erwähnt, oder? Und viele Leute sagen euch immer, ja, ich weiß. Aber etwas zu wissen, heißt nicht, dass wir etwas tun. Verantwortung übernehmen. Ich möchte jedem den Tipp geben, wenn etwas im Leben nicht so läuft, wie er gerne möchte, nicht die Schuld bei sich zu suchen, aber sich mal zu überlegen, übernehme ich denn die Verantwortung für das, was ich mache? Und wenn ja, was bedeutet das? Wo übernehme ich sie und wie übernehme ich sie? Man kann sich einfach auch mal hinsetzen und sagen, okay, gibt es irgendwelche Dinge, die ich immer mal wieder mache, von denen ich genau weiß, dass sie nicht gut und nicht richtig sind? Da kannst du auch anfangen und sagen, okay, weißt du was, was werden, wenn ich einfach mal damit aufhöre? Ich höre einfach mal damit auf. Oder tu es reduzieren. Ich mache es weniger und schau mal, was passiert. Weil das ist auch Verantwortung übernehmen. Und wenn wir nicht anfangen können, bei uns selbst die Verantwortung zu übernehmen, bei uns selbst, dann können wir auch niemandem Verantwortung abgeben. Wir können auch kein guter Leader, kein guter Führer sein, weil gute Leader und gute Führer können sich selbst auch führen. Das ist die absolute, der absolut erste Schritt oder die Basis für das Ganze. Und das würde ich einfach jedem mal empfehlen, sich mal hinzusetzen. Vielleicht mal, ich weiß nicht, je nachdem, wie er das möchte, eine Meditation zu machen, ein Glas Wein zu trinken, auf einen See, auf einen Fluss zu schauen, mal eine kleine Wanderung zu machen, völlig egal. Und mal sagen, okay, mal ein bisschen Reflexion. Übernehme ich die Verantwortung für das, was ich tue? Ja oder nein? Wenn ja, was kann ich wohl noch verbessern? Wenn nein, warum mache ich es nicht? Nur schon das, Udo, das kenne ich aus eigener Erfahrung und wenn ich mit anderen Menschen arbeite, das bei sich selbst mal ein bisschen zu hinterfragen und zu tun, bringt manchmal so unglaublich große Veränderungen mit sich. Kleine, kleine Weggabelungen, die ein bisschen was abändern. Was ist bei den Schweizer Uhren, Schweizer Uhrenwerk? Die kleinsten Rädchen sind die, die für die größte Veränderung sorgen. Das sind nicht die großen Räder, die großen Räder, das kleine Rad dazwischen schaltet, das läuft alles anders. Und das ist in unserem Leben auch so. Und das unterschätzen wir oft ein bisschen. Ja, also, na, was du hast gesagt, drei Tipps.
Nein,
Weißt du,
das brauche
vielleicht.
ich. Das reicht schon völlig aus. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das, was du gesagt hast, das kleine Rädchen zu sehen. Das kleine Rädchen, ich bin ein kleines Rädchen vielleicht in einer ganz großen Menge und so die Bedeutung zu kennen. Und wenn dieses Rädchen ausfällt, dann kann das Ganze in sich zusammenbrechen. Deswegen ist es wichtig, seine Skills so aufzubauen, dass diese Rädchen alle miteinander funktionieren. Mein lieber Simon, ich danke dir sehr für diese wunderbaren Tipps. Das ist ein komplett tolles Storytelling von dir. Also das ist etwas, was wir uns auf der Bühne wünschen. Deine Geschichte hat nicht nur mich begeistert, ich denke, die hat auch unsere Zuhörer und Zuschauer begeistert.
Ja, wenn das so ist, dann freue ich mich sehr, weil das ist für mich wirklich ein wichtiger Teil des Ganzen. Mir geht es gut und ich freue mich für jeden Menschen, der sagen kann, mir geht's auch gut. Ich fühle mich gut. Ja, und ich würde das gern damit abschließen, dass man versucht, sich immer wieder zu fragen, Glück, Erfolg, Zufriedenheit, Erfüllung. Ja, und warum nicht? Ich. Nicht? Warum nicht die Antwort? Warum nicht ich? Was spricht dagegen? Was spricht dagegen, dass du dir da etwas holen kannst und etwas bekommen kannst? Es spricht nämlich nichts dagegen. Wenn du glaubst, das spricht dagegen, schau dir das an, der hat ja auch die Herausforderung, noch viel schlimmere Herausforderungen. Also spricht nichts dagegen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr, lieber Simon.
Ich danke dir auch, Udo.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.